schwierige Frage. Zeigen uns viele unterschiedliche Überlegungen, etwa dieser Verletzung für unsere Kultur. Es gibt zum Beispiel die Figur des ewigen Juden, die Figur des Vampirs,
der Untote, ja, von Dach zu Sohn. Das ist nun die Frage, was ist der Vampir? Ja? Vampir ist ein Wesen, von dem nicht klar ist, ob er lebt oder tot ist. Ja, sozusagen dekonstruiert. Ich war Vampir dekonstruiert, diese Opposition. Und es gibt Untoten. Untoten sind eigentlich Tote, ja? Aber die Tote, die nach wie vor leben. Dazu gehören unter Umständen auch Maschinen. Ja, Maschinen sind wie Vampire oder der ewige Jude. Das sind die Wesen, die bewegen und die funktionieren, afrikanisch funktionieren. Aber man hat nicht das Gefühl, dass sie leben. Also man schreibt ihnen diese Fähigkeit zu leben zu. Man spricht zum Beispiel auch im Anschluss auf das Vampirische auf der einen Seite, im Anschluss auf das Maschinelle auf der anderen Seite. Man spricht zum Beispiel über die tote Bürokratie, wie sie von Kafka zum Beispiel geschrieben wurde. Sozusagen eine gesellschaftliche Maschine, die im Grunde so funktioniert, als ob sie tot wäre, auch wenn diese Maschine aus lebendigen Menschen besteht. Man spricht über die toten Konventionen der Kultur, man spricht über die tote Kunst der Vergangenheit, der man eine lebendige Kunst der Gegenwart oder der Zukunft entgegenstellt. Das heißt, wenn man über die Unterscheidung, das ist wirklich sehr gut. Also, kommt jetzt, ne? Danke. Ja, vielen Dank. Ja. Auf jeden Fall, was soll ich sagen? Ich wollte Folgendes sagen, dass diese Unterscheidung zwischen Tod und Leben, ja, ist nicht so einfach. Scheint eben ein Unfall zu sein, und scheint eben eine individuelle Katastrophe zu sein. Diese Unterscheidung scheint sehr klar feststellbar zu sein. Das ist eine faktische Unterscheidung, die man wirklich jederzeit vornehmen kann. Aber ist nicht der Fall. Diese Unterscheidung ist eine kulturelle Unterscheidung. Es geht darum, dass man den Dingen und den Menschen und sozusagen kleinen Situationen dieses Prädikat zuschreibt, lebendig zu sein oder tot zu sein, nach gewissen Regeln, die schwer zu durchschauen sind. Oder zunächst einmal, aber sozusagen ohne dann weiterzugehen in unterschiedliche Richtungen, ist es ganz klar, in welchem Sinne Freud diese Unterscheidung versteht. Der Sinn ist ganz klar. Die Fähigkeit zum Genießen und das Begehren, Lust, ist das Prinzip Leben. Das heißt, wenn in mir dieses Begehren ist, wenn ich die Genussfähigkeit in mir lebt und regt sich und sozusagen sich durchsetzt, dann lebe ich. Ja. Wenn es nicht der Fall ist, dann bin ich tot. Das bedeutet, die Maschinen zum Beispiel können nicht lebendig sein und wir sehen die Maschinen nicht als lebendig, weil wir nicht den Maschinen unterstellen, diese Genussfähigkeit. Wir gehen nicht davon aus, dass die Maschinen genießen, dass die Maschinen genießen können. Vielleicht ist es eine falsche Unterstellung, vielleicht genießen die Maschinen das Maschinelle genauso wie die Menschen das menschliche genießen. Aber es gibt diese Unterstellung, dass sie das nicht können, und diese Unterstellung macht die Maschinen in unseren Augen zu toten Materie. Auch wenn sie funktionieren. Also das ist ein typischer Trick in Sci-Fi-Filmen. Ja? Also, wenn man sagt, plötzlich entsteht eine Romanze zwischen ihm und ihr, und irgendwann merkt er zum Beispiel, dass sie ein Roboter ist. Ja? Und dann ist er sofort enttäuscht, weil er davon ausgeht, dass sie nicht genießen kann. Ja, das ist das Einzige, was sie von allen anderen Frauen unterscheidet. Aber diese Unterscheidung ist zentral. Das Gleiche gilt für die Vampire. Ja, Vampire trinken zwar das Blut, aber sie genießen es nicht so richtig. Ja, sie sind immer irgendwie traurig, ja, sie sind immer irgendwie tot. Ja. Das Gleiche gilt auch für diese Vampire, die Frauen und Toten aus von das und so weiter und so fort. Das heißt, diese Genussfähigkeit, die ich allerdings interessanterweise nur unterstelle, ich weiß nicht, ob zum Beispiel die Menschen genussfähig sind. Ich unterstelle das. Das heißt, es handelt sich um eine Unterstellung, wobei die Regeln dieser Unterstellung auch problematisch sind. Warum sage ich, dass die Menschen genießen können und Maschinen nicht können und Vampire es auch nicht können und die Bürokraten es nicht können. Ja, die Bürokraten sind tot in der Kafka-Abteilung, ja, weil sie nicht genießen können. Ja, deswegen sind sie tot. Sind immer schon tot. Oder zum Beispiel, wenn ich sage, es ist eine tote Kunst. Das ist eine tote Kunst, die nicht mehr lebendig ist. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass ich zum Beispiel oder das Publikum oder was auch immer können diese Kunst nicht mehr richtig genießen. Ja? Sie werden sozusagen, diese Kunst ist nicht sexy, wenn auch gut. Das heißt, es ist zwar gut, aber tot. Und das bedeutet, dass dieses Prädikat Leben, lebendig zu sein, bedeutet auf der einen Seite zu genießen, genießen zu können in erster Linie, aber auch genussfähig sein in einem so einer lebendigen Universum. Also für Freud ist die Unterscheidung zwischen Leben und Tod, ist die Unterscheidung zwischen Genussfähigkeit und Lust und Begehren und so weiter verbunden, auf der einen Seite, und Genussunfähigkeit auf der anderen Seite. Das, was genussfähig ist und zum Genuss strebt, das Leben, was zum Genuss nicht fähig ist und nach dem Genuss nicht strebt, das ist tot. Ja, und die befinden sich in einer Relation, die zunächst einmal so funktioniert. Das ist sozusagen das Grundschema der Psychoanalyse. Das Individuum, der Einzelwesen, der Mensch, ja, ist der Ort des Lebens, ist der Ort des Genusses. Oder zumindest ein Ort, an dem der Genuss überhaupt, wenn schon auftaucht, dann an der Stelle. Und dann wird dieser Genuss frustriert. Und dieser Genuss wird frustriert durch die Kultur, durch die Konventionen, durch die gesellschaftliche Macht, die Bürokratie, durch die Regeln, die alle aus der Vergangenheit kommen, alle überkommen sind, alle tradiert sind und so weiter. Das heißt, die verkörpern im Grunde Tod. Was in der klassischen Psychoanalyse passiert, ist folgendes: dass der Genuss sich regt, dann kopiert, frustriert wird von einem toten Tabu, von einer toten Konvention, ja, von einer toten Kultur, und dann sozusagen sich aber verbieten lässt, aber sich dann wieder folgt. Und gleichzeitig wiederholt in der Frustrierung. Ja, das heißt, ich will mit meiner Mutter und meiner Schwester schlafen, das ist mir verboten, also verliebe ich mich in eine Schule. Okay, jedes Mal, wenn ich eine Schule sehe, erinnere ich mich an meine Mutter und liebe diese Schule, wobei ich das alles im Unbewussten sich vollziehe. Das heißt, ich denke nicht, das ist meine Mutter und deswegen sondern es ist ein Mechanismus, der sozusagen quasi automatisch arbeitet im Unbewussten. Wird ich das gebracht, mich daran zu erinnern, dass diese Schuhe eigentlich meine Mutter ist, höre ich auf, diese Schuhe zu lieben. Das heißt, in dem Moment, in dem ein Akt der Bewusstwerdung, was in dieser Schrift Freud mit dem Buchstaben BW, eine merkwürdige pseudomathematische Ausdrucksweise, der ein bisschen daran Lacan und dann später Lacan plötzlich kommt dieses BW auf die Haltung. Dass diese Bewusstwerdung dazu führt, dass der Wiederholungszwang aufhört. Ja, das heißt, die Erinnerung, und das ist das absolut zentrale Punkt, die Erinnerung ist der größte Feind des Wiederholungszwangs. Ja, der Wiederholungszwang hört auf, wenn die Erinnerung auftaucht. In dem Moment, in dem die Bewusstwerdung und gleichzeitig die Erinnerung stattfinden, wird sozusagen die Wiederholung, die Dauer unterbrochen. Sozusagen, dieses Beginn hört auf und der ganze Mechanismus ist gestoppt. Wenn zum Beispiel jetzt die Erinnerung jetzt charakteristischerweise gab es ja so eine große Diskussion über die Erinnerung, und zwar bezüglich dieses Monuments der Mountain View in Europa und so weiter und so fort. Und man hat immer darauf bestanden, dass die Erinnerung irgendwie nicht wahr aufrechterhalten werden muss und gepflegt muss, damit und so weiter und so fort. Die Erinnerung aber ist der Tod der Wiederholung. Das heißt, wenn ich mich wirklich erinnere, dann sozusagen, dann erledige ich die Sache. Erinnerung ist nach Freud nicht etwas, was, und das ist der absolut zentrale Punkt, Erinnerung ist nicht das, was behält und erhält, stabilisiert und die Dauer verleiht. So wie man zum Beispiel an dieses Monument erinnert. Sondern die Erinnerung ist genau das, was die Wiederholung zwar neutralisiert, die Mechanismen der Dauer, der psychischen Dauer, entkräftet und so zum Stillstand. Das heißt, die Erinnerung erledigt eigentlich die Mechanismen der Wiederholung und der Dauer. In diesem Sinne, wenn ich eine Erinnerung herstelle, wie dieses Monument, bedeutet es nichts anderes als der Wunsch nach einer Therapie, gesellschaftlichen Therapie, die im Endeffekt die lebendige Auseinandersetzung, das ist unbewusste Auseinandersetzung und faktische Auseinandersetzung mit dem Thema Abschied.
Ja.
Ja, aber Ritual ist tot und nicht lebendig. Die Frage stellt sich zunächst einmal, also im Rahmen der klassischen Psychoanalyse, inwieweit wir sozusagen wiederholen können im Medium Leben. Dass wir wiederholen können im Medium Tod, das ist zunächst einmal in der klassischen Psychoanalyse vorausgesetzt. Ja, und zwar, wir haben Mittel, vor allem das ist die Mediale. Es sind Bücher, es sind Filme, es sind Monumente, es sind Archive, Museen, es sind Gesetze, Institutionen, Rituale, das heißt Maschinen der Dauer, Maschinen der rituellen Erinnerung, der Stabilisierung einer Erinnerung, aber einer Erinnerung an einen Toten. Ja, das sind alles weder Gesetze noch Bücher noch Museen leben. Leben in dem Sinne, dass sie genussfähig sind, dass sie Begehren haben, dass sie tatsächlich beseelt sind, ja, dass sie streben. Ja, sie tun das alles nicht, sondern sie sind tote Behälter der toten Erinnerung. Ich versuche einfach zu klären, im weitesten Sinne was, also den Rahmen zu klären, in dem Freud denkt, das ist nicht mein Klärung, ich versuche das zu klären. Also wenn ich sage, Genussfähigkeit ist gleich Leben, dann muss ich mich fragen, was ist das, was bedeutet das? Eine Erinnerung zu aufrechtzuerhalten als eine lebendige und nicht als eine tote. Und das schließt Monumente bewusst werden. Das schließt bewusst werden davon aus. Ja. Ich kann zum Beispiel mich erinnern an die Ekstase des Dritten Reiches, ja, und so weiter. Auf der Ebene des Unbewussten, wenn diese Ekstase sozusagen in mir vielleicht in einem frustrierten oder verboten oder frustrierten Form wieder aufkommt. Und es ist nicht interessant sozusagen zu sehen, ob das tatsächlich funktioniert oder wie das funktioniert. Also ich glaube, es ist nicht besonders schwer. Das heißt, das wird passieren. Das heißt, es gibt eine gewisse Wiederholungsform. Und diese Wiederholungsdrang ist eine Folge davon, dass ein lebendiger Drang nicht stirbt. Ein lebendiger Drang nicht stirbt, sondern immer wieder sich regt. Immer wieder sich regt, immer wieder frustriert, zurückgeworfen. Und diese Wiederholung regen, zurückwerfen, bildet die lebendige Dauer. Auf der einen Seite sozusagen das tote System sehe, auf der anderen Seite. Das, was im Grunde fungiert in dieser Auseinandersetzung als das Verbietende oder das Tabuisierende, das System. Ja, das ist das klassische Modell. Das ist das klassische Modell, wenn man jung ist, wenn man lebt und liebt. Dann assoziiert man Leben mit dem Begehren, Kultur, im weitesten Sinne des Wortes, mit dem Tod und will leben und fragt sich, wie das Leben wiederholt. Was mit dem Leben? Mit der Zeit wird man älter und älter, Freud schreibt seine Texte so um 70 herum, ja, man ist schon halb tot. Und dann merkt man, es ist nicht so, dass sozusagen das Beginn stirbt. Es ist was ganz anderes. Was ganz anderes, dass man beginnt zu merken. Nämlich man beginnt zu merken, dass der Tod ist eine wenig stabile Sache, als man denkt. Also der Tod ist auf dem Stück. Wenn man, sagen wir, jung ist und energisch und voller Hoffnung, dann hat man das Gefühl, auf der einen Seite, man privilegiert das Leben. Auf der anderen Seite scheint einem der Tod übermächtig und ihn sozusagen von allen Seiten zu umschließen. Autorität, überkommene Strukturen, alles ist stabil. Man hat das Gefühl, man findet kein Platz im Leben. Diese riesigen Institutionen, diese riesigen Kulturmaschinen, ja, man ist klein. So hat man das Gefühl, man regt sich und regt sich und regt sich. Ja, nicht wahr? Und das war auch die Gefühl Freud, ja, nicht wahr? Am Anfang der Psychoanalyse. Ja, also konfrontiert man diese ganze Situation. Also, auf der anderen Seite macht man diese riesige Maschine, die ja irgendwo von irgendwann kommen und irgendwann weitergehen. Und so einen überwältigenden Effekt, also stirbt man. Wenn man aber älter wird und sich mit dem Tod genauer auseinandersetzt, dann merkt man, dass das Tote ist sehr unstabil und sehr fragil. Und das ist eben dieser irgendwann das Gefühl, dass das Freud bekommt. Und auf dieses Gefühl reagiert er im Grunde mit dieser Schrift, wenn man will. Ja. Diese Fragilität des Todes zeigt sich als verfügbar. Ja, Verfügbarkeit des Toten. Das heißt, wenn ich ein Buch lese, schreibe zum Beispiel, ich habe zum Beispiel ein Buch geschrieben. Das ist ein Stück tote Materie. An dem Moment, an dem ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich gedacht, ich habe meinen Gedanken eine gewisse tote Stabilität verliehen. Und dann höre ich, was die Leute alle sagen, dass sie das lesen. Und merke, das ist überhaupt nicht das, was ich gedacht habe. Das heißt, ich schreibe zwar ein Buch, aber ich kann sozusagen meinen Tod nicht stabilisieren. Dieser Tod wird verfügbar und wird utilitarisiert von dem Leben. Das heißt, die Maschinen, die scheinen übermächtig zu sein, aber die benutzen wir auch. Die Lebendigen benutzen diese Maschinen. Zerstören sie auch oder ersetzen sie. Die Staaten werden aufgelöst und neu geschaffen, die Gesetze werden verändert. Irgendwie, wenn man sich beginnt darum zu kümmern, was von einem bleibt, wenn man sich darum kümmert, inwieweit man sozusagen dem Tod vertrauen kann. inwieweit man dem vertrauen kann, dass das, was man am Toten geschaffen hat, tatsächlich tot bleibt und nicht von den Lebendigen sozusagen pervertiert wird. Anders ausgelegt wird, anders benutzt wird, erniedrigt wird und kritisiert wird, dann merkt man, dass die Toten sind sozusagen die hilflos. Ja? Die Toten sind eben, können nicht viel sagen, ja? können sozusagen sich nicht richtig durchsetzen, ja? Weil sie liegen da irgendwo und haben wenig Möglichkeiten, sich effektiv durchzusetzen. Ja, das ist sekundär, das ist bei vielen beschrieben. Das ist einfach die Tatsache. Das ist die Tatsache, dass die Toten irgendwo ziemlich geschützt sind. Und die Frage, die Freud beginnt sich zu stellen in dieser Schrift und dann praktisch benutzt die ganze Apparatur dieser Schrift, die ganze technische, begriffliche Apparatur, er benutzt sie, um sozusagen diese große Bezugstheorie in seiner letzten Schrift über Moses, Janusz Moses, zu entwickeln. Er fragt sich, wie kann der Tod auf eine Macht bekommen? Wie ist es möglich, ist es überhaupt möglich, ein Reich des Todes oder ein Reich der Todeswiederholung zu stabilisieren, jenseits aller, sagen wir, Objektivierung, ja, jenseits der Verkörperung, jenseits der Schriften, jenseits der Gesetze und so weiter. Aber das alles kann verändert werden. Das alles ist instabil. Der Freud stellt sich im Grunde die Frage, was passiert mit meiner Lehre? Dass sie seine Schüler haben, dass sie allesamt ihn missdeuten, präsentieren, unterschiedlich auch. Und er fragt sich, ist es möglich, dass das, was ich sage, was ich gesagt habe, was ich geschrieben habe, im Tode immer noch eine gewisse Kraft behält. Eine Kraft behält, unabhängig davon, ob das fixiert wird, was geschrieben wird und so weiter. Ihm scheint plötzlich die Kraft des Todes, wie sie bis jetzt von ihm gedacht worden war, nicht ausreichend. Und dann an der Stelle kommt dieses Todeskrieg. Sieht so aus, der Erste. Dieser Eindruck wird absolut korrigiert. Ja. Wenn man weitere Schriften von Freud liest. Aber dieser Todestrieb wird zunächst einmal, erweckt der Eindruck, als ob es sozusagen Effekt eines Zweifels an der Kultur ist, wie Sie gesagt haben, sozusagen dieser Pessimismus und was auch immer. Das ist ja das Versuch eines ungeheuren Optimismus. Ja, das ist der Ausdruck. Sozusagen, Freud ist ein sehr optimistischer Denker gewesen. Und hat er an Leben geglaubt, und er wollte ja etwas Gutes über das Leben sagen, hat es auch gesagt. Und jetzt wollte er etwas über den Tod Gutes sagen. Ja, er wollte den Tod auch verankern. Und er wollte auch sozusagen für die Kultur etwas Gutes tun. Weil die Kultur ist tot. Das ist der zentrale Punkt. Ja. Der Mensch der Kultur. Und da spielt sicherlich der Einfluss von Nietzsche eine völlig entscheidende Rolle. Der Einfluss von Nietzsche, der vermittelt worden war von Sabine Spielrein. Ja, Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte, dass diese Figur wurde von Freud hat übernommen von Sabine Spielrein. Das war seine Schülerin. Gleichzeitig Schülerin von Jung, die ja auch eine glühende Nietzscheanerin war und sie hat versucht, sozusagen Psychoanalyse mit Nietzsche zu verbinden und sie hat sozusagen Nietzsche Einfluss in die Psychoanalyse gebracht. Und bei Nietzsche gibt es eine intime Verbindung zwischen Tod und Kultur. Und zwar, der Mensch der Kultur ist ein Dekadent. Und zwar, der Mensch der Kultur ist immer schon tot. Er ist sozusagen lebend und tot. Der intellektuelle Intelligenz sozusagen, sind die Vampire innerhalb der Gesellschaft. Das ist übrigens sehr treffend immer dargestellt in Vampirfilmen. Vampire sind so immer gebildete, gut aussehende, intelligente Gestalten, im Unterschied zu vulgären Leben. Das, was die Aristokratie auf der einen Seite, Vampire auf der anderen Seite, Intelligenz auf der anderen Seite, was sie auszeichnen, ist, dass sie immer schon tot sind und ihr Leben immer schon vom Toten leiten lassen. Sie sind sozusagen krank, sie sind in ihrer Wanne, ja. Freud spricht über das Nirvana-Prinzip, das kommt auch von Nietzsche, ja, von Nietzsche, von Schopenhauer. Die Gebildeten, die Menschen der Kultur, haben diesen Tod in sich, eine gewisse Gleichgültigkeit und eine gewisse Regungslosigkeit und Genussunfähigkeit, die ihnen erlauben, immer schon sozusagen Kulturträger zu sein. Das heißt, die reale Träger zu sein, die reale Träger aufzutreten, für diese tote Dauer der Kultur. Für die Möglichkeit einer Wiederholung, die keine Wiederholung des Lustes ist und keine der Lust ist und keine Wiederholung des Begehrens ist und der Genussfähigkeit ist, sondern eine Wiederholung des Todes. Des Todes, der immer schon da ist im Menschen. Und das spielt eben dieser Gedanke eine zentrale Rolle und die ganze Struktur wird umgekippt. Ja, das ist ganz eindeutig. Freud beginnt dann mit dem Trauma und sagt, die Menschen haben sozusagen eine gewisse Reizschwelle. Sie haben eine Reizschwelle, sie können überhaupt etwas wahrnehmen, etwas erfahren, unter gewissen Umständen, in gewissen Grenzen. Ja, wenn etwas Schreckliches, Schockierendes, Todbringendes, ja, einfach eine gewisse Reizgrenze überschreitet, dann ist der Mensch unfähig, das wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen. Er erlebt das zwar, aber er lebt in quasi unbewussten Zustand, oder quasi toten Zustand. In dem Moment, er ist wie tot, er reagiert nicht mehr. Er bekommt also einen Schock, ein Trauma als etwas, was die Reizfähigkeit, die Reaktionsfähigkeit des Menschen überschreitet. In dieser Situation kann man sagen, das Trauma ist ja auch unbewusst und verdrängt. Aber das Trauma ist verdrängt durch das Begehren und durch die Genussfähigkeit, die einfach. Alles sozusagen dreht sich um. Das heißt, der Mensch, das ist etwas dermaßen Schreckliches, dermaßen Zerstörerisches, wie Krieg zu machen, dass der Mensch in sich keine Fähigkeit findet, das zu genießen. Also was heißt der Reiz? Das ist eine Art Genuss. Aber sozusagen sogar die masochistischen Ressourcen sozusagen versagen. Man findet in sich nichts, was eine Reizreaktion, was eine Genussreaktion, was eine Abfederung, ja, diese Schlaf bedienen kann. Und so geht es sozusagen unvermittelt durch. Das heißt, diese Zensur ist nicht mehr die Zensur, die traditionell arbeitet. Das heißt, nicht die Zensur, die das Lustvolle, das Begehrenswerte, das Genussfreudige abwehrt zugunsten des Todes und der Frustration, sondern es ist der Tod, der dermaßen ungeschützt wird, dermaßen schockiert wird, dass dieser Schock abgewehrt wird vom Begehren, vom Leben sozusagen. Ja, das ist zu tot, damit das Leben sozusagen darauf endet. Und wir haben dann ein anderes Modell der Verdrängung. Nicht die Verdrängung des Begehrens durch die Zensur, durch gesellschaftliche kulturelle Zensur, sondern die Verdrängung der Katastrophe, des Todes durch das Streben nach dem Genuss, den wir in diesem Sinne sozusagen, dass dieser diesen Tod nicht aufhalten kann. Und darauf ist er. Und wir haben also auf dieser Weise eine völlig andere Struktur, eine völlig umgekehrte Struktur. Der Tod zeigt sich als eine primäre, als primäres Trauma und eine tiefe Schicht der Verdrängung. Vielleicht eine noch tiefere Schicht als das Leben selbst. Und dann sagt eben Freud in einer typischen Manier, dass wenn man auch nicht nur untergenäht sieht, also nicht nur in Termen des einzelnen Organismus, so wie der einzelne Organismus sich entwickelt, sondern viele Genäht sieht, das heißt, wenn man sich fragt, wie sich sozusagen das neue Geschlecht generell entwickelt, da kann man sagen, man kommt aus dem Anorganischen, man kommt aus dem Toten, man kommt aus dem Staub sozusagen und geht den Staub zurück. Das bedeutet, dass wenn man sehr, sehr weit in die Vergangenheit guckt, ja, wenn man weiter in die Vergangenheit guckt, als zum Beispiel das Modell des Oedipus-Komplexes überhaupt erlaubt, wenn man sozusagen hinter der Lusterzeugung des Oedipus-Komplexes zieht, dann findet man wieder den Tod, das Anorganische, das Unreflektierte, das Undifferenzierte, Ungeschlechtliche. Man findet sozusagen eine viel archaischere, eine viel ältere Schicht. Und das bedeutet, dass dieses Trauma, das sozusagen dieser Schlag, der ein Mensch erfährt, dieser Schlag verbindet sich eigentlich mit dieser noch tieferen Ebene. Ja? Das heißt sozusagen, die eine urarchaische Erinnerung, ja, an das Anorganische, an die Regression, an die Rezession, an die Zeit vor der Geburt sozusagen. Ja? An dieser Zeit vor der Zeugung, ich würde sagen. Diese Zeit wird erinnert durch dieses Trauma. Also dieses Trauma wiederholt, wenn wir in der Gesamtökonomie dieser Urzustand vor jedem Begehren, vor jedem Leben. Und dann ist es das Leben, das dieser Zustand sich widersetzt, diesem Traum sich widersetzt, diesem Schlag sich widersetzt. Und dann bedeutet das, dass wir haben nicht nur Zensur durch die Kultur, sondern wir haben eine neue Zensur, und das ist die Zensur durch das Begehren. Das Begehren beginnt plötzlich als Zensur zu funktionieren. Das ist etwas, was ja, Sie sagen, Sie haben pauschal gesagt, für die Moderne ist der Tod kein Problem oder irgendwie ein Preisproblem. Ich habe nicht so ein Gefühl, ja. Ich glaube, für die Moderne ist Tod auch ein ziemliches Problem. Geblieben. Was aber ideologisch wir beobachten, das ist eben, dass man immer so denkt, wie Freud eins. Ja, man denkt, das Begehren ist gut, lebendig und sozusagen aktiv und so. Und die Kultur ist reaktiv und hemmend. Ist so gut. Und man übersieht die Möglichkeit, eine interessante Möglichkeit, die das spätere, der Freud 2 sozusagen eröffnet, die Möglichkeit des Begehrens als Zensur, als Repressionsmechanismus zu sehen. Und zwar, Begehren ist repressiert die Erinnerung an den Tod. Ja? Eine noch ältere, eine noch fundamentale Erinnerung. Indem ich ständig leben will, begehren will, streben will, Glück will, erfüllen will, Genuss will und so weiter und so fort, ich verdränge ständig die Erwartung des Todes und das Wissen über den Tod, über das anorganische, regungslose, Tote, das in mir, das nicht nur außer mir, Museen und so weiter, sondern in mir auch lebt. Und in diesem Sinne ist das Begehren selbst die Verdrängung. Ist es ja einmal so festgelegt, dann bekommt die Kultur eine gewisse interessante Hoffnung. Ja? Das ist, deswegen sage ich, es ist ein sehr optimistischer Schritt und das wird unmittelbar dann in der nächsten Schritt sein, dass der Fall ist. Die Kultur bekommt eine Hoffnung, weil die Kultur ist tot. Nein, Kultur ist tot. Kultur ist Masse, die Masse dieser toten Konventionen, die sich selbst nicht stabilisieren kann. Die ich, wie gesagt, von den Lebendigen nur als sozusagen eine Masse der Artefakten und Positionen und so weiter aufgefasst wird, die uns zur Verfügung stellen. Ja, als ob wir sozusagen frei damit umgehen können. Unser Begehren, unser Glücksversprechen, unsere Genussfähigkeit entsprechen. Was hier übersehen wird, ist, dass wir, wie gesagt, selbst immer schon Vampire sind. Wir würden sozusagen, bevor wir Menschen sind, sind wir Vampire und bevor und ewige Juden und was auch immer. Und Tod. Wir sind sozusagen, wir tragen diesen Tod in uns und auf eine sehr, sehr sozusagen archaische, bürgerliche und verborgene Stufe. Wir sind alle Untote. Wir tragen das in uns und das ist die Grundlage einer tieferen Wiederholung. Eine Wiederholung des Todes. Wir stehen unter einem Wiederholungszwang, traumatischen Wiederholungszwang, der in uns ständig dieses Tote und Tote produziert. Und das bedeutet, dass wir ständig die Kultur produzieren. Ja, das wird dann später gesagt, wie es gemacht wird im Buch über Moses. Aber das Schema ist dieses, dass man sagt, die Kultur ist nicht nur etwas, was wir stabilisieren. Das ist nicht nur sozusagen die Museen und die Archive, in die wir investieren, in die wir unsere lebendigen Kräfte aufwenden einfach, und investieren, damit sie Bestand haben. Und das bedeutet eine Verletzbarkeit, diese Erinnerung, das bedeutet eine gewisse Fragilität. Denn es ist immer möglich, dass der Bundestag oder der Bundesrat oder was auch immer dem nicht zustimmt, ja, etwa, und keine Mittel verwendet. In dem Augenblick, in dem ich sage, sozusagen der Tod und die tote Kultur ist das, was ich verwalte und was ich bereit bin zu unterstützen, was ich bereit bin zu finanzieren und was ich bereit bin zu pflegen, dann ist es das nicht ausreichend. Es ist nicht ausreichend, es ist ungesichert. In den nächsten Augenblick kann ich meine Meinung vielleicht ändern und das nicht mehr kriegen. Und das ist ja so eine Verbrennung. Oder ist eben etwas, was Freud nicht will. Er will sozusagen den Tod stabilisieren. Und so versucht er nachzuweisen, dass es so etwas wie eine unbewusste. Und das bedeutet, uns unumgänglichen, nicht verfügbaren, nicht umgehbaren Wiederholungszwang, gar nicht zu einer Regression zwingt. Das heißt, wenn er zwingt, dass sozusagen das Tote zu wiederholen, und zwar eins zu eins zu wiederholen, nicht darüber zu verfügen, nicht das zu interpretieren, nicht das zu ändern, nicht das neu zu lesen, nicht das hermeneutisch zu erklären und so weiter, sondern schlicht und einfach zu reproduzieren, zu Maschinen. Und das war seine Hoffnung in Bezug auf